Wir haben letztes Mal darüber gesprochen, dass, dass bei Marx und Nietzsche und Freud diese grundsätzliche Spaltung der menschlichen Identität, der Identität des Menschen stattfindet. Und wir haben keinen Menschen mehr, der Träger eines allgemein menschlichen Gedankenguts oder allgemein menschlichen Identität und so weiter und so weiter fungieren könnte, sondern der Mensch als diese Figur, tragende Figur der Aufklärung, spaltet sich. Und zwar spaltet sich nach Klassen und Rassen und Geschlechter. Und das Einzige, was sie miteinander verbindet, ist kein Frieden mehr, also keine übergreifende Verfassung eben, ja, wenn man will, sondern was sie verbindet, ist ein ewiger Kampf letztendlich. Ja. Und man muss schon sehen, dass der Kampf auch verbindet, ja, das habe ich auch gestern gesagt, dass der Kampf ist etwas, was nicht nur trennt, sondern auch verbindet. Und wenn man in den Kampf eintritt, dann respektiert man bestimmte Gesetze, und das ist die Gesetze des, des Sieges und der Niederlage, die ja historische sind, ja, letztendlich. Es handelt sich um eine dann unreduzierbare Dimension der Geschichte. Ja, und das ist genau das Thema der Biopolitik von Foucault, weil er eben sagt, dass man sozusagen unreduzierbar in der Geschichte lebt. Und in der Geschichte zu leben, bedeutet sich unreduzierbar dem Gesetz des Sieges und der Niederlage unterwerfen. Man ist sozusagen, man kann diese, diesem Kampf, ja, und dieser Zuschreibung des Sieges und der Niederlage nicht entkommen. Man kann keinen neutralen Zustand erreichen. Und das war der Traum der Philosophie. Ja. Ein neutraler Zustand jenseits des Kampfes, jenseits des Sieges, jenseits der Niederlage. Ein Zustand der reinen Autonomie, Unabhängigkeit von der Geschichte, aus der heraus die Geschichte dann analysiert, beurteilt, moralisch, rational erklärt wird. Das sind also die Geschichte, die dann nicht mehr geht. Ja. Das heißt, diese Unreduzierbarkeit des Geschichtlichen bedeutet eine solche Spaltung, die keine Neutralität, keine unabhängige Reflexion zulässt, sondern einen inmitten eines Kampfes stellt, der gewinnen muss. Und zwar die Reflexion ist nicht nur, die Geschichte ist nicht nur von der Sieger geschrieben, es ist weniger von Sieger geschrieben, das habe ich schon auch bemerkt, sondern auch von denen, die Niederlage erlitten haben, wahrscheinlich in erster Linie. Aber jede Geschichtsschreibung ist auch ein politischer Akt der Abrechnung mit dem Sieger oder die Legitimation des eigenen Sieges. Also die Geschichte wird immer nicht aus einer neutralen Position eines Berichterstatters geschrieben, sondern die Geschichte ist immer ein politischer Akt und soll entweder sozusagen den Sieg festigen, auch diskursiv, oder eine Hoffnung geben oder eine Perspektive geben, die Niederlage als transitorische zu beschreiben, historisch kontingente, und dann eben die Perspektive aufzeichnen, dass diese Niederlage in den Sieg verwandelt wird. Also wenn wir diese Spaltung in der Gesellschaft beschreiben, aus dieser Geschichte beschreiben, dann sprechen wir allgemein gesagt über den Raum. Ja. Wir sprechen, sagen wir so, über kulturellen Raum, sozialen Raum, historischen Raum, als gespaltenen Raum. Als der Raum der Kämpfe und der Hierarchien und der Machtausübung. Und es war, wie gesagt, Marx, der diesen Diskurs eröffnet hat. Nur gleichzeitig mit Marx unter gleichen Voraussetzungen, das heißt als Reaktion auf die hegelische Philosophie der Geschichte, meldet sich ein anderer Denker zu Wort, der eine nicht so durchschlagende Wirkung gehabt hatte, aber umso tiefere. Und im Grunde das Denken heute viel mehr bestimmt als Maß. Und zwar ungefähr aus der gleichen Perspektive heraus, aber völlig anderer Ansatz. Auf den ersten Blick, das ist Søren Kierkegaard. Und die Problematik von Kierkegaard ist die Endlichkeit des Menschen nicht im Raum, sondern in der Zeit. Die Frage ist, inwieweit der Mensch, der in der Zeit lebt, gleichzeitig fähig ist, eine Identität, überhaupt eine Identität zu entwickeln. Also wenn wir jetzt fragen, wenn wir jetzt ständig darüber sprechen, menschliche Identität, nationale Identität, inklusive deutsche nationale Weltkultur, Geschlechtsidentität, das und jenes, ja. Ständig Identität, Identitätspolitik, ja. Identität behaupt, verteidigen, was auch immer. Da fragt man sich, was ist die Identität überhaupt? Ja, zunächst einmal. Was ist die Identität? Identität ist nichts anderes, sagt Kierkegaard, und das ist inzwischen zum Standard. Standardformulierung geworden, ist die Möglichkeit der Rückkehr. Ja, im weitesten Sinne des Wortes. Ja. Das heißt, ich habe eine Identität, wenn ich fähig bin, zu mir selbst zurückzukehren. Und eine Kontinuität in der Zeit herzustellen, die ja mich als sich selbst identisch durch die Zeit konstituiert. Diese Rückkehr zu sich selbst ist das, was Identität ausmacht und was die Identität tatsächlich herstellt und erhält. So wie ich zum Beispiel jetzt sage, ich kann zum Beispiel mit einem Thema beginnen, und das, dieses Thema ist Identität, und dann kann ich von diesem Thema abweichen und ich kann über das und jenes sprechen und dann sagen, kehren wir aber zum eigentlichen Thema zurück und dort anfangen, wo ich sozusagen aufgehört habe. Also kann man zum Beispiel als Frau sagen, ja, das ist alles schön und gut, aber kehren wir zu meiner weiblichen Identität zurück. Ja? Ich möchte zurückkehren zu meiner Urbestimmung als Frau. Oder ich kann zurückkehren zu meiner Identität als Deutsche. Ja? Das hat auch gleichzeitig sofort zu tun mit den ersten initiierenden Eindrücken. Ja? Zum Beispiel Muttersprache, vertraute Erde, Heimat. Ja, ich war, so wie Frau Merkel sagt, ja, ich war bei der CSU. Ja, in der Zeit des Internets und der Kommunikation und so weiter ist der Mensch verloren. Also wie kann er sich retten, indem er zurückkehrt? Ja? Zurückkehrt zur Heimat, zurückkehrt zu seiner eigenen Sprache. Also diese Rückkehrfigur, ja, zurückkehren zu irgendetwas, ja, was früher war, ich muss mich anknüpfen an bestimmte Erinnerungen, an bestimmte Zustände, an bestimmte initiierende Gäste, an bestimmte Vorgeschichten. Und kann ich das, leiste ich dann, dann bekomme ich die Identität. Das ist eine Rückkehr. Überhaupt das Denken ist eine Rückkehr. Ja, das Denken generell ist eine Rückkehr. Kontinuität des Denkens. Heißt, ich spreche über etwas, wie gesagt, ich kann zu diesem Thema zurückkehren, aber ich habe zum Beispiel, ich kann zurückkehren zu bestimmten Formeln, ja, zu bestimmten Überzeugungen, zu bestimmten Prinzipien. Ja. Was ist das richtige Denken? Das richtige Denken ist Denken, das von bestimmten Prinzipien ausgeht. Also ich muss die ganze Zeit die Möglichkeit haben, zu bestimmten Grundsätzen, Grundüberzeugungen, Grundphilosophien zurückzukehren und um auch diese Instanz zu bewahren. Und wenn wir überhaupt über so Dinge sprechen wie Gott und Welt und Mensch und so weiter und so fort, das sind alle nichts anderes als die Figuren der Rückkehr. Wo auch immer ich bin, wie auch immer ich leide, wo auch immer ich sozusagen am Kreuz zum Beispiel, ja, oder wie auch immer, ich kann immer zu Gott zurückkehren. Ja? Ich kann immer sagen, Gott, warum hast du mich verlassen oder eben nicht verlassen oder wie auch immer. Das heißt, ich habe immer eine Instanz, zu der ich zurückkehren kann.
Ja? Aber ich meine, warum ist denn das dann nur zeitlich und nicht räumlich?
Ja, weil es eben in der Zeit ist, zunächst einmal. Ja? Diese Rückkehr ist nicht Rückkehr in einen bestimmten Raum. Ja? Das heißt, das ist nicht die Figur, die dahinter steht, dass ich zum Beispiel in dieses Zimmer bei jeder Seminarsitzung zurückkehre. Ja? Das ist auch eine Rückkehr. Ja? Wir kehren jede Woche zurück. Übrigens, das ist auch die Voraussetzung dafür, dass das Seminar überhaupt stattfindet, ja? Und dass die Identität des Seminars ausmacht. Warum wissen wir, dass es der gleiche Seminar ist, obwohl wir unterschiedliche Themen besprechen? Weil wir zur gleichen Zeit, im gleichen Raum uns aufhalten. Ja? Das ist diese Rückkehr. Und diese Rückkehr in einen Raum ist garantiert durch die Tatsache, dass dieser Raum, nachdem die Schule eröffnet ist und sozusagen alle Baugenehmigungen erteilt werden, wir können ja voraussetzen, dass dieser Raum als solcher uns erhalten bleibt. Das heißt, die Stabilität des Raumes, die materielle Beschaffenheit dieser Räume und dieses Tisches und so weiter garantiert für uns als wandelbare Wesen die Möglichkeit der Rückkehr. Ja, wir gehen weg aus diesem Raum und dann beginnen zu zirkulieren. Ja. Wir haben viel erlebt, wir haben uns verändert und so weiter, aber der Tisch hat sich nicht verändert. Und das ist die Möglichkeit einer Identität, einer Wiedergewinnung der Identität. So kehren wir zurück. Und die Frage ist, und das ist die Frage nach der tiefe Frage nach Identität. Kann man nicht nur im Raum, eben nicht nur im Raum kann man das, aber kann man in der Zeit zurückkehren? Ja. Zum Beispiel, wenn ich sage, Deutsch zu sein, bedeutet in Deutschland zu leben und zurückkehren zu können, ja, nach Deutschland zum Beispiel. Na gut, aber die Immigranten, die zum Beispiel ein Land verlassen, so wie ich zum Beispiel Russland verlassen habe, nach diesen 18, 20 Jahren, wenn ich zurückkehre, dann sage ich, das ist ein völlig anderes Land. Ja, das Land hat sich gewandelt, obwohl der Raum der gleiche ist, ja, die Erde die gleiche ist, aber das Land hat sich total gewandelt. Und zurückzukehren kann ich eigentlich nicht. Ja, das ist sozusagen, ich habe keinen Anschluss. Ich habe keine Rückkehrmöglichkeit. Das heißt, die Rückkehrmöglichkeit ist die Möglichkeit einer Identität, die nicht im Äußeren und durch das Äußere, durch den Raum garantiert wird, im Raum, sondern das ist die Möglichkeit einer Rückkehr zu sich selbst und der Rückkehr in der Zeit. Das heißt, die Rückkehr zu einer Möglichkeit, die in der Zeit als die Möglichkeit der Rückkehr offen bleibt, durch die Zeit hindurch. Na gut, Gott war sozusagen ein Name für eine solche Möglichkeit. Ja, Gott ist außerzeitlich überzeitlich und sich selbst identisch. ist auch kein Gegenstand, ja, nicht wahr? Kann nur erlebt werden. Aber wir können ständig, immer, aus jeder Position, aus jeder Zeit, zum Gott zurückkehren. Ja? Das, die ganze Stärke der Religion, ja? Warum Religion ist ja so stark? Weil die Religion garantiert uns, zumindest dem Anschein nach, das ist eben die Kritik von Kierkegaard, zumindest dem Anschein nach, die Möglichkeit der Rückkehr, und zwar aus allen Lebenslagen und unabhängig davon, wie viel Zeit vergangen ist. Eine andere Möglichkeit der Rückkehr ist das Denken, ja nicht wahr? Das heißt, ewiges Beispiel, 2 plus 2 sind 4, 2 plus 2 sind immer 4, das heißt, ich kann zu diesem Gedanken immer zurückkehren. Ja, das ist zum Beispiel eine Überlegung, die bei vielen Anti-Utopien, ja, oder Dystopien eine Rolle spielen. Dass der Held, der durch die Propaganda und so weiter infiziert wird, sagt zu sich selbst, es gibt einfache Wahrheiten. Zum Beispiel 2 plus 2 sind 4. Und ich kehre zu dieser Wahrheit zurück. Und das ist der Ausgangspunkt für meinen Widerstand, ja, gegen ein Propagandarische. Oder zum Beispiel wie bei Orwell, es ist die Sexualität. Ja? Der Held verliebt sich und durch diese Liebe kehrt zu einer ursprünglich menschlichen Situation zurück. Er kehrt zu einem Gefühl zurück, das zumindest nach Orwell sich immer gleich zeigt. Ja? Die Liebe ist immer sich selbstidentisch, Verliebtheit ist immer sich selbstidentisch. Und so merkt man, dass keine Utopie möglich ist. Es gibt keine Möglichkeit einer Utopie, weil es gibt keine Möglichkeit, eine Gesellschaft zu schaffen, wie Orwellsche Gesellschaft, die mit der Vergangenheit vollkommen bricht. Stattdessen haben wir Gefühle und Regungen, die uns dazu zwingen, immer zurückzukehren zu einem Zustand vor dem Einbruch der Utopie. Das heißt, die versuchen uns völlig sozusagen von uns zu entfernen, gelingt nicht. Irgendwann regt sich wieder auf das, was in uns verborgen ist. Das könnte Sexualität sein, das könnte Rasse sein. Ja, das war sozusagen die Idee in den Sozialismus. Was auch immer Deutsche, wie auch immer Deutsche verjudet sind oder veramerikanisiert sind, irgendwann regt sich in ihnen eine wahre Identität, ja, die unbewusst in ihren Genen sozusagen einkodiert ist und letztendlich unabhängig von allen äußeren Einflüssen, historischen Veränderungen sozusagen ihnen einen Step verleiht, ja, die, zu der sie immer zurückkehren können, auch nach Jahrhunderten und Jahrtausenden der geistigen Wandlung genannt. Wandlung. Also dieser Rückkehr zur Identität, diese Möglichkeit, sich wieder anzuschließen, die ist entscheidend, immer wenn wir über die Identität reden. Und der größte Angriff an diese Idee der Identität überhaupt hat Kierkegaard gestartet, eben in der gleichen Zeit als Marx seinen Angriff gestartet hat gegen die Homogenität des sozialen Raums, hat Kierkegaard die Religion analysiert und die Frage gestellt, ist es wirklich möglich, zum Gott zurückzukehren? Und er hat gesagt, ja gut, auf jeden Fall nicht im Christentum. Und zwar aus dem folgenden Grund. Vor Christus gab es kein Christentum. Das heißt, Christentum hat eingeführt einen absoluten Bruch in jede mögliche Identität. Wie auch immer man eine Identität formulieren kann. Das war früher bei Platon und bei vielen anderen nicht der Fall. Das heißt, man konnte durch die Reflexion, durch die Ekstase, den Gott erkennen, um zum Gott zurückzukehren, weil der Gott war am Anfang aller Dinge. Ja, Gott wurde immer gedacht als jemand, der vor der Erschaffung der Welt, in der, im Alten Testament, vor der Erschaffung der Welt immer schon da war, dann die Welt erschaffen hat, und dann kann man zum Gott immer zurückkehren aus der Welt, weil er immer am Anfang war. Im Christentum ist es nicht mehr der Fall. Christus war zwar idealiter als dritte Person der Trinität vor dem Anfang der Welt schon da, aber Christus als Christus, als eine geschichtliche Figur und Christentum mit der Figur Christi, entsteht historisch. Das heißt, wir haben eine Religion im Christentum, die eine Religion ist gegen die Identität. Und zwar deswegen, weil wir uns an eine Zeit erinnern können vor Christus. Ja, es gibt Zeit vor Christus. Und die Zeit vor Christus bedeutet, dass es Christus nicht immer da war. Und wenn Christus nicht immer da war, bedeutet das, dass die Identität der Welt vor Christus eine andere ist als die Identität der Welt nach Christus. In diesem Sinne ist das Christentum ein Code oder eröffnet die Möglichkeit für jeden möglichen Identitätsbruch nach Kierkegaard. Christentum ist ein Versprechen einer radikalen Veränderung, einer Metanoia, einer Veränderung der Vernunft oder Lebensbedingungen, die so weit greift, dass die Rückkehr zum Ursprung, die Rückkehr zu der Zeit davor nicht mehr möglich ist. Wir haben einen absoluten Erinnerungsbruch, eine absolute Amnesie. Nach der Ankunft Christi können wir nicht mehr erinnern, wie es früher war. Weil Christentum hat uns zu sehr verändert. Wir können auch uns nicht daran erinnern, wie es war, als Christus zum ersten Mal überhaupt erschienen ist. Und dann sagt er eben, habe ich in einem anderen Zusammenhang das schon erwähnt, sagt er eben Kierkegaard, was war Christus eigentlich? Christus war so ein Wanderprediger wie alle anderen. Es gab überhaupt nichts an Christus, was ihn anders gemacht hätte oder ausgezeichnet hätte, im Unterschied zu allen anderen Wanderprediger seiner Zeit. Also das ist der Argument auch von Monty Python, ja, in Life of Pi. Er war so ein typischer Wanderprediger seiner Zeit. Und andere Götter zum Beispiel, die sind aufgetreten mit Flügel, ja, sie konnten, hatten vier Beine oder sechs Arme und so weiter. Das heißt, sie waren anders als alle anderen. Und zwar, es war eine solche Differenz, an die man sich auch unter Umständen erinnern könnte. Ja? Zum Beispiel, man sieht einen Menschen und sieht, der hat Flügel. Ja, das passiert ja immer wieder in amerikanischen Filmen, auch Engel über Berlin und so weiter. Und sieht man das, erinnert man sich sofort daran, was dieser Mensch sein soll. Also ein Gott oder ein Engel oder wie auch immer. Das heißt, es handelt sich um ein Zeichen, das uns die Möglichkeit gibt, zurückzukehren zu einer Unterscheidung zwischen Gott und Mensch. Bei Christus gibt es dieses Zeichen nicht. Bei Christus gibt es keine Möglichkeit, zurückzukehren zu einer solchen Unterscheidung. Kein Identifikationsmerkmal, dass eine Identität Christi als Gott überhaupt feststellen ließe. Und so sind wir mit der Anforderung konfrontiert, zu sagen, Christus ist Gott ohne jeden Grund. Ja, wir können uns an einen möglichen Grund nicht erinnern. Ja, wir können uns nicht erinnern an den Grund, warum wir Christus als Gott akzeptieren. Ja, wir können uns erinnern, so wie es Platon beschrieben hat. Ja, man beweist ein Theorem und sagt, dieses Theorem ist richtig. Ja? So verfolgt man diesen Beweis und erinnert sich daran, dass ein logischer Beweis wirklich ein logischer Beweis ist. Bei Christus ist nicht der Fall. Wir müssen uns entschließen, Christus als Gott anzuerkennen, ohne dass wir fähig wären, uns zu erinnern. Und dieser Entschluss führt einen Bruch in der Identität hinein, bricht die Identität. Ein Entschluss ohne Erinnerung.
Aber das ist doch bei Platon nicht anders.
Nee, bei Platon ist es anders.
Es gibt eine vorplatonische Zeit, eine vormetaphysische Zeit und so weiter.
Ja, das schon. Aber bei Platon ist es so, dass er sich erinnert an die Zeit vor der vorplatonischen Zeit. Ja. Weil er sagt, dass die Wahrheit, die er anstrebt, sind göttliche. Ja, göttliche Wahrheit. Und warum alle Philosophen vor ihm haben zwar etwas gesagt, aber sie haben etwas gesagt, was zum Teil göttlich war, zum Teil menschlich. Ja, da war immer gemischt. Weil sie einige göttliche Wahrheiten gesehen haben, zum Beispiel vor ihrer Geburt oder im Traum oder wie auch immer, oder durch die Kontemplation, zum Teil aber ihre Ansichten vertreten haben, die rein menschlich sind. Und das war alles gemischt. Ja. Und so ist die Funktion des Philosophen, das ist der Plato selbst, das eine vom anderen zu trennen. Das heißt, festzustellen, was in dem, was die Philosophen früher gesagt haben, wirklich eine Wiedererinnerung ist an das, was die Götter ihnen eingegeben haben, gezeigt haben. Und was ist sozusagen von ihnen erfunden? Was sind nur menschliche Meinungen, die sie vertreten? Ja? Und das eine vom anderen trennen durch diese Wiedererinnerungspraxis. Nun aber, wenn die Frage danach, wer Gott ist, also die entscheidende Frage, auch die Frage der Meinung und des individuellen Entschlusses ist, dann ist die Möglichkeit der platonischen Wiedererinnerung schlicht und einfach nicht mehr gegeben. Ich kann mich daran nicht erinnern, warum ich Christi als Gott akzeptiert habe. Und das ist sozusagen der Hauptteil der Werke von Kierkegaard, beschäftigt sich mit diesem Thema. Kann man sich zurückversetzen in die Zeit der ersten Christen? Also die apostolische Zeit, in der Zeit, als die ersten Christen Christus als Gott, und jetzt ist die Frage, erkannt haben oder anerkannt haben? Also kann man sich versetzen, kann man nicht versetzen. Das heißt, kann man nicht versetzen. Kann man nicht versetzen, weil wir nicht an diese Zeit uns erinnern können. Und zwar, wir können uns an die Zeit strukturell nicht erinnern, weil die Aposteln selbst konnten sie nicht erinnern an die Gründe, warum sie Christus als Gott anerkannt haben, weil es gibt diese Gründe nicht. Da diese Gründe nicht gibt, gibt es keine Möglichkeit, sich daran zu erinnern.
Aber ist es nicht gerade die Essenz der Dogmatik, nicht zu sehen und doch zu glauben?
Ja, eben. Aber gut, ja, das ist immer noch ein Kriterium. Ja. Es ist immer noch ein Kriterium. Das Kriterium, das hier auch wiederum nicht funktioniert. Ja. Nicht zu sehen und gerade deswegen zu glauben, das tut man im Alten Testament. Man glaubt an Gott, wenn man ihn nicht sieht. Ja. Das ist ein im Grunde klares Kriterium. Ja. Das Problem mit Christus ist, dass man ihn sieht und trotzdem man ihm glaubt. Ja. Das heißt, das Christentum verstößt gegen alle Kriterien, gegen alle Gebote, inklusive des Gebotes der Nichtsichtbarkeit, der Unsichtbarkeit. Und so kann man an die Gründe nicht erinnern, warum man Christus als Gott anerkannt hat. Und zwar, man kann sich an diese Gründe nicht erinnern, was diese Gründe nicht gibt. Was Kierkegaard hier sagen will, ist nämlich Folgendes, dass wir immer wieder Entschlüsse treffen, uns bekennen und etwas anerkennen, ohne irgendwelche Gründe dafür zu haben. Als ein, wie er sagt, pures Zeitereignis. Es gibt so etwas wie ein pures Ereignis. Das heißt, einen Entschluss, etwas zu tun, ohne Gründe dafür zu haben. Und das führt ja dazu, dass dieser Entschluss, dieses Ereignis, einen Bruch in die Zeit einführt, die man dann nicht überspringen kann. Diese Geschichte mit Christus, ja, ist ja ein sehr, sehr gutes Kommentar zu der Frage der Einbürgerung. Ja, ich war Leitkultur und das alles. Das heißt, wenn zum Beispiel man heute über die Einbürgerung im Sinne der Assimilation, der Integration spricht, man guckt ja die Leute an, die immigriert sind, ja, die eingewandert sind, und denen man einen deutschen Pass verleihen will, man guckt sie an und fragt sich, was ist eigentlich der Grund, sie als Deutsche anzuerkennen. Sie sehen nicht so aus, sie sprechen nicht so. Irgendwie, wenn man so genau hinguckt, es gibt keine Gründe. Also entweder sucht man nach diesen Gründen, oder man sagt im Sinne des Christentums, ja, machen wir das ohne Grund. Also ein reiner Entschluss. Im Grunde ist die Einbürgerung sozusagen, steht in dieser Tradition, als ein Akt, ein rein performativer Akt, das rein performative Akt, der sich nicht bezieht auf irgendwelches System der Eigenschaften, die ja noch vor diesem Akt, dieser Akt rechtfertigen würde. Ja, das ist so wie später Ostien, das mit Theorie der Performation 8 gemacht hat. Er hat gesagt, ja, man kann ja zum Beispiel aufstehen in eine gewisse Situation und sagen, ich rufe eine Stadt aus. Und siehe da, die Stadt ist da. Ja, früher gab es keine Stadt, jetzt gibt es eine Stadt. Welche Gründe gibt es, die wiedererkannt werden können für die Einführung dieser Stadt? Es gibt immer irgendwelche Erinnerungen, aber die sind immer problematisch. Ja? Wenn man zum Beispiel palästinensische Stadt ausruft oder israelische Stadt ausruft und so, kann man immer an die Geschichte appellieren und sagen, ja, da haben unsere Vorfahren vor 2000 Jahren gelebt oder was auch immer. Das ist aber irgendwie unglaubwürdig. Ja? Letztendlich, der richtige Wiedererkennungseffekt stellt sich nicht ein. Was eigentlich passiert, ist ein Ereignis, ist eine Entscheidung, die dazu führt, dass es etwas beginnt, was früher eben nicht da war. Ja, wir können uns letztendlich an die Gründe nicht wieder erinnern, die zu diesem Entschluss geführt haben. Dieser Entschluss ist ein Sprung, wie Kierkegaard sagt. Das heißt, ein Sprung, der überdeckt durch seine Entschlossenheit, dass dieser Entschluss eigentlich grundlos ist letztendlich. Wir können diesen Entschluss nicht wirklich begründen. Wir können es vollziehen, aber wir können es nicht begründen. Und das war so ein Todesstoß gegen die Idee, den Sie. Weil einmal wurde es ausgesprochen, hat sich die kritische Aufmerksamkeit darauf konzentriert, zu sagen, dass unsere Identitäten alle Konstruktionen sind. Das heißt, unsere Identitäten sind alle Produkte des systematischen Übersehens dieser Sprünge. Wir konstruieren diese Identitäten als die Möglichkeit der Rückkehr auch dort, wo diese Möglichkeit der Rückkehr eigentlich nicht gegeben ist. So wie zum Beispiel Rückkehrgesetze eben in Israel, ja, die Juden kehren zurück nach Palästina nach 2000 Jahren. Sind das die gleichen Juden? Wer kehrt eigentlich zurück? Und woher kommt diese Intensität? Wie kann sie gesichert werden? Die kann weder bewiesen noch... Das ist alles ein Sprung über ein Nichtsjahr, über eine Kluft. Ein Sprung, der dann nachhinein als Identität interpretiert wird. Es gibt eine, das ist eine falsche Erinnerung, eine falsche konstruierte Erinnerung, die ja keinem realen Ereignis entspricht.
Aber die Figur haben wir doch bei Jesus selber auch, die Wiederauferstehung, die Rückkehr.
Genau.
Und wer ist es denn, diese Konstruktion überhaupt? Also wer konstruiert das überhaupt?
Na gut, das ist eine gute Frage, ja. Man könnte zweierlei diese Frage beantworten. Ja. Eine Antwort ist, diejenigen, die diesen Sprung zusätzlich legitimieren wollen, damit dieser Sprung als Fortsetzung einer Identität funktioniert hätte, weil wir Sprünge nicht vertrauen. Ja? Wenn zum Beispiel Israel einfach gegründet wäre als ein neuer Staat, dann wie es tatsächlich der Fall war, ja? Also kann man sagen, dann hätte der Staat wenig Legitimation, zumindest wenig ideologische Untermauerung, als wenn man sagt, wir sind zurückgekehrt zum Land unserer Vorfahren vor 2000 Jahren. Ja. Diese Idee der Rückkehr nach Jerusalem, ja, zum Beispiel, ist ein mächtiger Mythos. Es ist ein anderer Jerusalem, es ist ein anderes Land, das sind nicht diejenigen Juden mehr und so weiter, aber die Figur der Rückkehr als solche hat eine in unserer Kultur eine so starke legitimierende Kraft, dass man immer diese Figur aufgreift, um die Sprünge zu kaschieren, die sonst die ganze Problematik der Lage deutlich gemacht hätten.
Das heißt aber auch, es gibt überhaupt keine objektive Geschichtsschreibung.
Ja, das ist das, ja. Weil die objektive Geschichtsschreibung ist ja eine Geschichtsschreibung ist eine Geschichte von irgendetwas oder irgendjemandem. Und zwar unter der Bedingung der Bewahrung der Identität. Das heißt, ich kann Geschichte schreiben, nur wenn ich sage, es gibt so etwas wie das deutsche Volk. Und dieses deutsche Volk hat eine Identität durch Jahrhunderte hindurch. So kann ich die Geschichte Deutschlands schreiben. Oder ich schreibe die Geschichte des jüdischen Volkes. Ja. Da schreibe ich auch im Jahrtausend. Wenn ich aber sage, so etwas wie das deutsche Volk gibt es ja gar nicht. Ja. Sondern es sind partielle Entscheidungen. Es sind jeweilige Grenzziehungen. Es sind jeweilige Bekenntnisse, die durch Brüche diskontinuierlich diese Identität jeweils völlig neu definiert und festgelegt haben. Ich kann dann diese Geschichtsschreibung überhaupt nicht vollziehen, weil das Subjekt, also der Gegenstand dieser Geschichtsschreibung, das heißt diese Identität durch die Zeit, überhaupt fehlt. Ja? Es fehlt der Gegenstand. Ja? Ich kann die Geschichte eines Tisches schreiben, ja, oder ich weiß nicht, aber ich kann keine Geschichte eines Menschen schreiben. Ja? Weil Mensch entscheidet sich ab und zu, oder zumindest es gibt Brüche. Es gibt Brüche. Und wie kann man sich daran erinnern, was eigentlich früher war? Wie kann man sich versetzen in eine frühere Zeit? Man kann sich zurückversetzen in einen Raum, ja, zum Beispiel in diesen Seminarraum. Man kann sich aber nicht zurückversetzen in eine Zeit. Und diese Unfähigkeit, zurückversetzen in eine Zeit, ist ein Todesurteil in Bezug auf jeden Identitätsdiskurs und in Bezug auf jede Geschichtsschreibung ausgehend aus dem Identitätsdiskurs. Das heißt, so etwas wie die Geschichte der deutschen Nation, wie die Geschichte des jüdischen Volkes, wie die Geschichte des Proletariats, wie die Geschichte der Frau, sogar die Geschichte des Gottes, ja, und so, kann ich nicht schreiben. Weil diese Geschichte, weil der Gott ist dermaßen diskontinuierlich. Die Deutschen sind dermaßen diskontinuierlich, daran gerne. Deswegen sagt man zum Beispiel, ich weiß nicht, die deutsche Schuld in solchen Geschichten. Nicht zuletzt, die DVZ schreibt immer wieder, dass eine zu massive Einbürgerung der Nicht-Deutschen dazu führt, dass die deutsche Schuld verschwindet. Weil man, von irgendwelchen eigentlichen Bürger, Türken ja, haben ja keine deutsche Schuld, ja, obwohl sie Deutsche sind. Das heißt, an dem Augenblick, an dem ich zu einer Entscheidung komme, die keine Gründe hat, führe ich einen Bruch in die geschichtliche Kontinuität ein. Und zwar einen solchen Bruch, der mir zeigt, dass die Wiedererinnerung nicht möglich ist. Nun, so wie Kierkegaard es dargestellt hat, war schon ein starkes Stück, ja. Hat aber lange Zeit nicht gewirkt. Hat erst wirklich seine Wirkung entfalten durch Husserl und Derrida. Und zwar, wenn die Figur Christi, die ja Kierkegaard beschreibt, durch etwas ersetzt wurde, und zwar schlicht und einfach durch einen Satz. Da kommt die Frage, wenn ich einen Satz höre, das könnte auch ein Satz sein, die 2 und 2 sind gleich 4, bin ich wirklich sicher, dass ich dabei das Gleiche denke, wie derjenige gedacht hat, der diesen Satz zum ersten Mal ausgesprochen hat. Stelle ich diese Frage, das heißt, übertrage ich die Kierkegaardsche Figur auf die Sprache, das hat Husserl als erstes gemacht, mit Pythagoras und sagt, wenn ich ein Dreieck ansehe, ist das der gleiche Dreieck, als der Dreieck, der Pythagoras zum ersten Mal aufgezeichnet hat, sind leere Dreieck. Meine ich das Gleiche dabei oder nicht? Und aus welchem Grund denke ich überhaupt, dass es ein Dreieck ist und nicht etwas anderes? Ist es der gleiche Grund, aus dem Pythagoras gedacht hat, dass es ein Dreieck ist? Nun fragt man das in dieser Weise, dann sagt man sofort, wie David auch sagt, dass die Sprache ist eine Maschine zur Erinnerungsauslöschung, ja, nicht wahr? Und zur Identitätszerstörung. Und zwar dadurch, dass man, wenn man mit den Worten operiert, niemals die Möglichkeit erhält, zurück zu der ursprünglichen Bedeutung des Wortes zu kommen. Das heißt, zur ursprünglichen Verwendung. Das heißt, zu dieser Verwendung, diese Verankerung des Wortes geschichtlich leisten konnte. Wenn ich entscheide, ein Wort zu verwenden, zu bezeichnen von irgendetwas, es ist immer unmotiviert. Das ist der Punkt. Wenn ich sage, das ist Deutsch, das ist Liebe, das ist Tisch, wie kann ich das beweisen, dass es wirklich das ist? Ja, wie kann ich zum Beispiel den Tisch so definieren, dass ich aufgrund dieser Definition, wenn ich diese Definition analysiere, wirklich zur Überzeugung komme, dass das, was ich sehe, ein Tisch ist? Schon William Steinhardt hat gezeigt, dass es unmöglich ist. Es ist unmöglich, den Tisch so zu beschreiben, dass ich immer, wenn ich einen Tisch sehe, wirklich zum Schluss komme, dass es ein Tisch ist. Es gibt immer einen Sprung. Es gibt immer eine Bereitschaft zu sagen, das ist der Tisch. Das ist ein Planet. Das ist ein Mensch. Letztendlich haben wir keinen Grund dafür. Wir haben keinen Grund dafür zu sagen, das ist ein Mensch. Dass er wie ein Mensch aussieht. Aber vielleicht sieht er nicht wie ein Mensch aus, sondern wie eine Katze. Ja, aber spricht trotzdem. Ja. Vielleicht sieht er als Mensch aus, aber macht Miau, ja, und ist eigentlich eine Katze. Ich weiß nicht, welche. Ja, so. Wir haben gerade in China, in den Fairy Tales, in den Märchen und so weiter, tausende solche Beispiele. Wo wir irgendwelche Wesen antreffen, das sind so eben zwei Flügel, ja, so. Und der Bild eigentlich, oder auf der anderen Seite, ist ja ziemlich vernünftig und gutmütig, ja, ich weiß nicht was. Es gibt solche viele Gestalten. Und so frage ich mich, ist ein Tier, ist ein Mensch, ist ein Gott, was ist er eigentlich? Ja. Und irgendwann muss ich zu einer Entscheidung kommen. Ich komme an eine Entscheidung. Na gut, und diese Entscheidung, worauf gründet sich diese Entscheidung der Identifizierung? Letztendlich auf nichts. Ist das ein Wille, dieses Gegenstand, dieses Wesen so zu nennen und nicht anders zu nennen? Ja. Ich habe bestimmte Metaphern, bestimmte Metonymien, habe bestimmte Stütze, bestimmte Hinweise und bestimmte Zeichen. Aber ich wähle sie immer aus, ich entscheide zugunsten bestimmten Zeichen, gegen andere Zeichen. Das ist immer ein Element der Entscheidung drin. Und das bedeutet, dass es immer ein Element des Bruchs in der Identität. Jetzt, wenn ich dieses Wesen treffe, der Bild zwei Flügel hat, aber gleichzeitig gutmütiger sein, als ich verhält, und entscheide, dieses Wesen zum Beispiel als Gott oder als Mensch zu bezeichnen, wie kann ich oder jemand andere zurückkehren zu den Gründen, die mich bewogen haben, diese Entscheidung zu treffen? Es gibt keine Gründe und deswegen kann ich auch nicht zurückkehren. Nun, wir müssen ganz klar sehen, dass alle anderen Benennungen, die wir praktizieren in unserem täglichen Leben, nichts anderes verlaufen. Dass unsere Entscheidung, das und jenes so oder anders zu benennen, immer willkürlich ist letztendlich. Die Sprache ist eine Summe der unbegründeten Entscheidungen, des Gedächtnisverlusts und der Sprünge über die eigentlichen Gründe der Benennung. Es ist immer ein Risiko, ist immer ein Experiment ohne, mit einem ungewissen Ausgang und ohne klare Kriterien. Und so ist die Sprache gleichzeitig ein Raum des Erinnerungsverlusts und Verlust der Identität. Wir können, wenn wir Sprache benutzen, keine Identität bewahren. Ist es so, dann gibt es zwei Möglichkeiten, damit umzugehen. Eine Möglichkeit haben wir gestreift, als diejenigen, die bei dem Problem des kulturellen Gedächtnisses da waren, bei Seminar, erinnern sich daran. Das ist eine Erinnerung, die auch aus dem Unbewussten kommt. Eine freudsche Erinnerung. Durch das Trauma. Freud hat als erster das Problem wirklich eingesehen, dass man sich erinnern nicht kann und dass man die Identität auch nicht garantieren kann, auf bewusstem Leben in der Sprache. Also hat er gesagt, nehmen wir ein Beispiel, ein Mensch fährt Zug, der kommt zu einer Katastrophe, er ist traumatisiert durch diese Katastrophe und dann jede Nacht er bekommt den gleichen Traum. In diesem Traum erlebt er diese Zugkatastrophe und wird daran erinnern, am Tage bewusst erinnert er sich daran nicht und weiß nicht mehr, wie es war. Das heißt, die Erinnerung kann konstruiert werden nach Freud und kann funktionieren, gerade jenseits des Bewusstseins. Das ist auch der Grund, warum viele gegen die Erinnerungskultur in Deutschland sind. Die Erinnerungskultur, das heißt die explizite Erinnerung, ist gerade das, was die traumatische Erinnerung sozusagen auslöschen will. Man kann unter Umständen sagen, dass die offiziell gepflegte geschichtliche Erinnerung eben dazu dient, traumatische Erinnerung zu eliminieren. Nun, diese traumatische Erinnerung ist für Freud die eigentliche Quelle der Identität, weil für ihn Kultur generell eine traumatisierende Instanz ist. Das heißt, die Kultur ist für Freud so etwas wie eine Zugkatastrophe. Warum? Weil die Kultur ist dazu da, uns zu frustrieren und unsere Gelüste und unsere Sexualität zu traumatisieren. Sozusagen die ganze Kultur funktioniert als diese Sexualitätsfrustration, an die wir uns erinnern in unserem Unbewussten, weil wir ständig von der Kultur traumatisiert werden. Deswegen sagt ja Freud, dass die Erinnerung an die Kultur stabil bleibt, unabhängig davon, ob die Vermittlung dieser Kultur durch die Sprache oder Institutionen praktiziert wird oder nicht. Die Kultur erinnert sich durch ihre Traumata an sich selbst, und so hat er auch gedacht, und das ist ja auch ein interessanter Punkt, dass die Juden, die ja, wie Sie wissen, nach seiner Theorie den Moses umgebracht haben, deswegen sich an Moses ständig erinnern, weil sie die Schuldgefühle haben bis jetzt, dass sie den Moses umgebracht haben. Sie wurden sozusagen durch ihre Tat traumatisiert, und gerade dieses Trauma hat geführt zur Entstehung einer in der Zeit sich selbst identischen stabilen Religion. Das heißt, die Identität entsteht jenseits der kulturellen Tradition. Nun, das war das gefundene Fressen für in erster Linie feministische Theorie. Man kann sagen, dass die Identität, die feministische Theorie in 60er, 70er Jahre vor allem sich mehr oder weniger freudianisch untermauert hat. Und zwar dadurch, dass man hat gesagt, die Frauen waren immer traumatisiert von den Männern. Und diese Traumata wiederholen sich. Und diese Wiederholung der Traumata begründet die weibliche Identität jenseits jeder kulturellen Überlieferung, jenseits jeder Sprache, jenseits jedes Bekenntnisses und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben mit einem wiederkehrenden Muster, mit einer Wiederkehr der Trauma zu tun. Wiederkehr des Traumas, das sozusagen die Identität der Frau ausmacht. Das Gleiche kann man sagen über die nationale Identitäten. Es wird oft bemerkt, dass vor allem am Beispiel der Juden und der Schwarzen in Amerika, dass es einen gewissen Wettbewerb gibt in Sachen Viktimisierung. Ja. Dass die nationalen Identitäten weitgehend nicht auf den Siegen gegründet werden, wie es früher der Fall war, nicht auf der offiziellen Geschichtsschreibung, sondern aufgrund der traumatischen Erlebnisse. Nun ist es keine rein politische Angelegenheit, wie man sehr oft interpretieren. Es geht vielmehr darum, dass die Geschichtsschreibung und die offizielle institutionell etablierte Identität nicht mehr als Identität bewahrend angesehen wird. Und die Freudsche Theorie hat dazu gebracht, dass man die Identität als Wiederkehr des Traumas konstruiert. Und das eben bedeutet, dass derjenige, der mehr traumatisiert ist, auch mehr Identität bekommt. Und so versuchen alle, so mehr Traumata zu bekommen, wie es nur möglich ist. Vor allem in so einem entwickelten Land wie Amerika, diskursentwickelten Land. Ich habe, glaube ich, in einem anderen Zusammenhang das erzählt, ich war einmal wirklich so müde, dass ich mich nicht mehr bewegen konnte. Und wollte mich ein bisschen ausruhen und ging in den Videoraum von ICA in Boston. Das war so dann ruhig, ich war alleine und wollte ein bisschen mich entspannen. Aber dann war ich total fasziniert, weil die Videos waren Bekenntnisse und Erzählungen über sich selbst von ungefähr 50 jungen Bostonien-Künstlern. Also zwischen 20 und 30. Und in diesem Video haben sie erklärt, warum sie überhaupt Kunst machen und solche Kunst machen, wie sie es machen. Und da war einer, der geboren wurde an dem Tag, an dem seine Tante sich aufgehängt hat. Und als er das gewusst hat, war traumatisiert. Und seitdem macht er alle möglichen Arbeiten, wo das Gesicht seiner Tante an dem Tag, also aufgehängt im Zustand, auftaucht, weil er so traumatisiert. Der zweite hat gesehen, wie ein kleines Mädchen von einem Auto überfahren wurde, als er Kind war, und wurde dermaßen traumatisiert, und so geht es weiter. Und da konnte ich wirklich nicht raus. Ich habe wirklich alle so ungefähr 50 Videos gesehen. Es war eingestunden. Und es war kein einziger unter ihnen, wo die Identität des Werkes oder des Künstlers nicht durch Trauma dieser Art, also die Kindestrauma, die begründet werden. Und da war es sehr erleichtert, dass ich in der letzten Art Forum gelesen habe, das war ein ziemlich kluges Interview von Mike Kelly. Ja. Ich habe nicht gedacht, dass er klug ist, aber sehr, sehr analytisch. Und er hat gesagt, ja, er war absolut ein Formalist und so immer gewesen. Und so sein Lieblingsauto ist Greenberg und so. Und hat er immer versucht, sozusagen mit verschiedenen Materialien zu experimentieren, ganz formal. Aber was auch immer er gemacht hat, diese Plüschtiere oder was auch immer, Stofftiere oder diese Räume und so. Die Kritik hat immer geschrieben, dass das sind die Kindheitstraumata. Und er hat sich gewehrt und gewehrt und gewehrt dagegen. Aber irgendwann hat er verstanden, er hat keine Chance. Und jetzt macht er das Projekt, das heißt 365 Kindheitstraumata. Ja, das ist sozusagen 365 Videoinstallationen. Und ich habe das so verstanden, was er meinte, ja, weil er diese Erfahrung in Boston hatte. Nämlich Räume, die ziemlich an Räume von Kabakov, muss ich sagen, erinnern, wie er diese Räume aufgebaut hat im Whitney Museum. Das sind Kindheitszimmer mit Bett, ja, und man liegt auf dem Bett und schaut hin. Und man schaut im Fernsehen, also bei Kabakov schaut man so dir Programm und bei ihm schaut man Fernsehen. Und da werden 365 verschiedene Varianten der Kindheitstraumata sozusagen systematisch. Und ich habe gesagt, mit dieser Arbeit sozusagen will ich sozusagen das Thema erledigen. Aber ob es ihm gelingt, das ist eine andere Frage. Nur, das zeigt wirklich, dass wir dank Kierkegaard auf der einen Seite und Freud auf der anderen Seite uns völlig entsagt haben der Möglichkeit einer offiziellen Geschichtsschreibung und sozusagen sprachliche Fixierung der Identität, zumindest auf der psychischen Ebene, und übergegangen sind zu diesem traumatischen Modell. Nun, In seinen Kommentaren zu Freud und dieser Traumatheorie hat Derrida, der der große Gegner sozusagen der Erinnerung ist in diesem Sinne, der Intensität ist, eben über Differenz spricht und nicht Intensität, der hat ziemlich überzeugend gezeigt, dass auch diese traumatische Theorie eigentlich nicht funktioniert. Und zwar funktionieren sie deswegen nicht, weil es letztendlich, das ist ganz klar, die Zeichen des Traumas sich von allen anderen Zeichen nicht unterscheiden. Also in seinen Texten vergleicht er den Traum mit eben Video. Ja, ich war Film und so weiter und so fort. Es handelt sich um verschriftete Bilder, die dann interpretiert werden. Was ist ein Traum? Ein Traum ist einfach so ein Video. Es ist nicht zufällig, dass man auch diese Traumata per Video vermittelt. Ja, weil Video ist das sozusagen so etwas wie ein Traum. Und versetzt uns in seinen Traumzustand oder in eine Analogie des Traumzustands. Und wenn ich eine wiederkehrende Video anschaue, das ist nichts anderes als wiederkehrende Traum, dann ist es wie ein jedes anderes Dokument. Ja? Das ist das Gleiche, als wenn ich immer die Verfassung lese oder ich weiß nicht, die Bibel lese und so weiter. Das heißt, die Interpretation ist immer jeweils anders und wie ich meine Traumata interpretiere, wie ich sie umsetze, wie ich sie kontextualisiere, wie ich sie sozusagen ursprünglich verstehe, nicht ursprünglich verstehe, das ist alles wiederum Entscheidungen, die man durch das Unbewusste nicht kontrollieren kann. Und so kommt Derrida zu seinen späteren Formulierungen und diese Formulierung ist im Grunde Reaktion auf die Frage nach der Wiederkehr Christi, dass die Identität, wenn die Identität überhaupt verstanden werden kann, irgendwie, sie kann nur messianisch verstanden werden. Das heißt, die Identität ist ein Versprechen, eine Rückkehr, die niemals gelingt. Gleichzeitig sagt aber Derrida, man soll dieses Versprechen nicht ignorieren, nicht aufgeben. Das heißt, die Rückkehr, die Möglichkeit der Rückkehr ist als gedachte Möglichkeit, als Hoffnung, als Projekt, als Streben, als religiöse Perspektive, als kulturelle Perspektive, auch als psychoanalytische Perspektive immer offen. Wir haben aber keine Garantie des Gelingens dieser Rückkehr. Wir haben keine Garantie des Gelingens einer Rückkehr zur Identität, damit auch keine Identität als solche. Und das ist mehr oder weniger das Thema auch nicht von Butler und vielen anderen. Also alle von Dekonstruktion infizierte Identitätstheoretiker und Theoretikerinnen, alle poststrukturalistische, postdekonstruktivistische, wie eben Judith Butler und viele andere, die alle versuchen, die Identitäten als Projekte, als Entwürfe, als Systeme der Hoffnungen und nicht das System der Realitäten aufzufassen und zu interpretieren, als so lüftige, unstabile Gebäude, die niemals ein Fundament bekommen, die niemals eine wirkliche Rechtfertigung und Vision bekommen, die niemals sich aufzwingen, sondern nur sozusagen in einem Schwebezustand als im Grunde individuelle Projekte letztendlich betrieben werden können. Und dann fragt sich, betrieben werden können oder betrieben werden müssen. Und da ist ja die Politik der dekonstruktivistischen Identitätsschreibung gespalten. Und liest man Homi Bhabha, liest man Butler, man sieht ganz klar, wo die Schwierigkeiten liegen. Auf der einen Seite, Identität, ja. Als ein solches messianisches Projekt, als eine Hoffnung der Rückkehr, als etwas, was mich unterscheidet von allen anderen und mich nicht lässt, im Allgemeinen, im Status quo, mich völlig aufzulösen. So, Derrida sagt, die messianische Hoffnung ist die Möglichkeit, eine Distanz zwischen mir und Status quo zu schaffen. Wenn ich diese Identitätskonstruktion verliere, dann bin ich nur sozusagen ein Teil des letztendlich ökonomischen, politischen, sozialen Geschehens. Ja, ich verliere gleichzeitig meine Autonomie. Ich verliere überhaupt die Möglichkeit, eine Distanz zur Realität, wie sie ist, zu gewinnen. Ich werde sozusagen zum Teil vom Jetzt. Wenn ich aber diese messianische Hoffnung als eine realisierte oder sogar realisierbare setze, dann führt es zu Isolationismus, Dogmatismus, Hass, Abgrenzung, Ausgrenzung, Verfestigung der falschen Identitäten, dann spiele ich sozusagen in die Hände der Rechte, ja, sagen wir so. Wir haben eine interessante Position in unserer Zeit, eine politische Lage. Die ganze Theorie kommt aus der linken Ecke, ja, das ist ganz klar. Wir haben keine Linke in unserer Zeit, aber wir haben zwei unterschiedliche Rechte. Wir haben eine liberalistische Rechte vom Typ von FDP, sagen wir hier in Deutschland, die sagt, alles Markt, alles Erfolg, alles fließt, so eine Manager-Rechte, ja, nicht wahr? Alle freuen sich, alles ist toll, ja, und so, alles wunderbar. So Vergnügen, Event, machen wir Geld, haben sie Spaß. Ja. Und wir haben eine andere Rechte, die sagt, ja, Heimat, Identität, Erdverbundenheit, Leitkultur. Wir haben also zwei Rechte und keine Linke. Was ist die linke Politik in dieser Situation? Wie sie von den Leuten wie Derrida entworfen wird? Das ist nichts anderes als Gratwanderung zwischen zwei Rechten. Das ist sozusagen ein Versuch, in die Spaltung zwischen diesen zwei Rechten sozusagen sich einzunisten und zu sagen, ja, behalten wir diese messianische Hoffnung auf die Identität, um nicht der Eventkultur, der unreflektierten Gegenwart und so weiter zu verfallen. Also bleiben wir bei der Erinnerung und bei der Hoffnung auf die Rückkehr. Lassen wir aber der Rechte nicht die Möglichkeit, diese Hoffnung zu vereinnahmen, zu verfestigen und zu sagen, da sind die Institutionen, in denen diese Hoffnung, diese Identität tatsächlich verkörpert ist, tatsächlich verwirklicht ist, tatsächlich eine identitätsstiftende Kontinuität leistet. Sei es Sprache, sei es Staat, sei es Partei, sei es das, sei es das. Das heißt, die sogenannte postmoderne Linke, ja, die postdekonstruktivistische Linke, ist eine, wie sagt Deleuze, hat über Mikropolitik gesprochen, ist so eine, wie kann man sagen, ist eine Bakterienkultur oder was auch immer, die in so einem Loch, die so eine Spalte zwischen zwei Rechten einnisten. Ja? Das ist so Parasiten, ja, ich war Parasiten des Diskurses, die sich in dieser unübersichtlichen Ort bewegen, das sozusagen zwischen diesen zwei Rechten sich auftut oder zumindest zu vermuten ist. Und sie versuchen immer nicht liberalistisch zu sein und nicht heimatverbunden konservativ gleichzeitig, ohne allerdings ein positives Programm zu haben. Ja, weil eine positive, also linke politische Position als solche, als eine realpolitische Kraft, existiert zumindest zurzeit nicht. Na gut, und das ist das, was ich sagen wollte über die Zeit und die Universität und die Universitätsstiftung und die Form dieser Stiftung und von der Abwehr dieser Stiftung. Und das können wir dann diskutieren nach der Pause.